Herzlich willkommen bei meinem Podcast Meister Impulse. Es erwarten dich Einzelgespräche und erkenntnisreiche Interviews mit Top-Gästen aus Sport und Wirtschaft. Themen sind unter anderem Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Führung. Wir beschäftigen uns mit der Frage: Lebe ich aus dem Herzen wirklich meine Meisterschaft? Sei bereit für Meisterimpulse von und mit Bernhard Wagner. Herzlich willkommen heute hier Tobias Drews. Ich freue mich unglaublich auf den Podcast. Die deutsche Stimme des Boxsports. Ich bin fasziniert deswegen, weil ich in meiner späten Jugend, sage ich jetzt mal, als Kickboxer, ich konnte dir zuhören und habe mich immer auf den Boxkampf gefreut. Du hast kommentiert, Klitschkos, Henry Maske, Della Hoya, wen noch?
Ich würde die Liste noch um Lennox Lewis ergänzen. Mike Tyson ist natürlich noch einer, den man, glaube ich, kennt. Evander Holyfield und einige von den Boxern, also auch so ein Prinz Nassim Hammed, der mir da noch ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Aber es war eine wunderbare Zeit zu der Zeit. Und ich freue mich übrigens auch hier zu sein, weil es schön ist, immer über Boxen zu plaudern und da so ein bisschen die Analogie rauszuziehen, was denn Boxen eigentlich so auch für andere Bereiche des Lebens bedeutet. Aber Boxen und die großen Kämpfe, das war natürlich eine unglaublich spannende Zeit, weil es einfach ein unheimlich faszinierender Sport ist. Und du hast es angesprochen, hat er natürlich den großen Vorteil, dass es nicht nur in Deutschland war, sondern eben auch mit vielen Reisen verbunden war. Also wenn man zum ersten Mal in Las Vegas dann denkt, wow, jetzt gehe ich hier in diese große Arena und kann jetzt hier einen großen Kampf für Deutschland kommentieren. Und man weiß auch, die Mutter wird wahrscheinlich auch mitzuhören und so ein bisschen stolz sein, dass man den weiten Weg geschafft hat. Also Las Vegas ist ja, glaube ich, für jeden Boxer eben auch so ein Ort, wo du unbedingt hin willst. Und auch als Kommentator natürlich Wahnsinn. Also auch und dann noch New York, Madison Square Garden. Also die ganzen Orte, wo ich eigentlich als Boxer gerne hingekommen wäre, hat es dann am Ende für mich nur als Kommentator gereicht, aber immerhin.
Wahnsinn, unglaublich deine Erfahrung. Du kamst mit den großen Stars in Kontakt und nicht nur das, sondern du hast mit ihnen Smalltalk geführt, vielleicht eine oder andere Freundschaft sogar gefunden und getroffen. Und vom Las Vegas bis hier nach Kitzbühel. Kitzbühel deswegen, weil Klitschko oder beide Brüder, glaube ich sogar, sich vorbereitet haben, monatelang hier in der Nähe beim Stanglwirt. Und wir sitzen jetzt im Kitzbühel Country Club. Also das heißt, du bist diese Gegend gewohnt.
Fühlt sich ein bisschen an wie mein Wohnzimmer, könnte man fast sagen. Und hat sehr, sehr gute Erinnerungen, weil es stimmt, Stanglwirt, da war ja die Tennishalle, wurde umgebaut und man hat dann da den Boxring hingestellt. Und es waren einfach natürlich perfekte Voraussetzungen für mich auch, weil ich in München wohne. Also die Stunde Fahrt, um da mal ein bisschen reinzuschnuppern und zu gucken, wie so diese Trainings dann ablaufen. Wir haben am Anfang auch mal eine Zeit lang das auf Mallorca gemacht. Das war natürlich auch schön vom Wetter, aber schwieriger von der Anreise. Das hier fand ich super, einfach mal vorbeizufahren, auch noch mit Emmanuel Stewart und Fritz Duneck, die damals ja noch die Trainer waren. Und man kriegt eben auch einen ganz anderen Eindruck. Klar, man redet mit den Sportlern und da muss man immer schauen, was genau will man denn glauben? Also was ist denn auch ein bisschen auswendig gelernt vielleicht oder was klingt denn gut? Deswegen wird es gesagt und die wichtigen Dinge kriegt man ja meistens dann raus, wenn man mit dem Trainer nochmal so ein Hintergrundgespräch führen kann oder mit dem einen oder anderen Sparringspartner zwei, drei Worte wechseln kann. Und so setzt sich dann so ein Bild zusammen, was einem natürlich unheimlich hilft, um im Kommentar dann eben auch auf der Höhe zu sein. Aber grundsätzlich Wahnsinn. Und man hat dann auch Boxer ja hier als Sparringspartner gesehen, die dann erst Jahre später auch selber Erfolge hatten. Also so ein Anthony Joshua zum Beispiel, der hier noch als Nachwuchsboxer so ein bisschen rumlief. Man hatte ihn schon auf der Liste als einer, der mal im Schwergewicht was reißen kann. Aber da war er noch ohne Titel und später mehrfacher Weltmeister geworden und so weiter. Also da einfach dieses Erlebnis von Anfang an mitzuhaben, das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und deswegen Stangl wird immer ein Softspot in meinem Herzen sozusagen.
Ja, stark. Das heißt, wir werden ein bisschen heute über MMA sprechen. Mhm. Natürlich über deine Erfahrungen direkt am Ring sitzend als Kommentator und zwar Live-Kommentator. Das ist ja auch, spielt eine wichtige Rolle. Und auch ein paar Tipps, was die Unternehmer dann mitnehmen können auf dem Weg, erfolgreich zu sein oder eben in der Nähe und mit den Stars zu arbeiten. Welche Tipps kann ich nutzen für mein Unternehmen und in der Führung?
Ein Spruch, der mir in der Vorbereitung eingefallen ist bei dir, ist, du sagst, ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen, aber du sagst bei deinem Vortrag, ja, wenn man auf den Mount Everest geht, braucht es auch eine Umkehrzeit. Das finde ich spannend. Was meinst du mit einer Umkehrzeit? Das heißt, man geht hoch am Mount Everest und wir wissen ja, manche kommen nicht mehr nach Hause. Erklär das ein bisschen.
Es ging, gerade im Boxen hat es ja immer diese Situation, dass man nicht aufgeben darf. Deshalb, wir sind ja in so einer Männerwelt natürlich und dann überlegt der Boxer, mache ich den Kampf weiter oder führe ich ihn nicht weiter. Und die Überlegung natürlich, genau wie bei einer Besteigung des Mount Everest, ist ja nicht, oh, das Wetter ist noch gut, das schaffe ich bestimmt noch runter, sondern man muss das halt mit einkalkulieren, dass man eben nicht nur es auf den Berg sozusagen schafft, auf den Gipfel, sondern wenn es dann eben schlechtes Wetter gibt oder es eben dann dunkel wird, dann habe ich eben trotzdem ein Problem, obwohl ich mein Ziel, was ich dachte, was ich habe, nämlich ich will unbedingt auf den Gipfel, dass ich das dann erreicht habe, aber trotzdem nichts davon habe, weil ich nicht mehr runterkomme oder nicht mehr lebend in dem Falle. Und im Boxen haben wir ja ganz häufig die Fälle, dass eben Boxer sagen, ich darf nicht aufgeben. Und in Wirklichkeit gibt es da eben natürlich mehrere Seiten dieser Medaille. Und die Situation bei Klitschko war ja zum Beispiel die, dass er mal den Kampf aufgeben musste wegen der Schulter und dann dafür praktisch von den Kommentatoren aus dem US-Fernsehen beleidigt wurde, so nach dem Motto, wie kann man denn das machen? Man darf doch nicht aufgeben als Boxer, als Schwergewichtsweltmeister. Aber er hat halt gespürt, dass die Schulter, wenn er jetzt weiterkämpft, möglicherweise komplett kaputt ist und dann nie wieder normal werden kann. Hat seinen WM-Titel verloren, aber das größere Ziel war ja, ich will zurückkommen und den Titel dann vielleicht später mir wiederholen und dann länger auch halten. Und genauso ist es ja gekommen. Also die besten Kämpfe kamen nach dieser Verletzung, wo man ihn schon abgeschrieben hat. Andere Boxer aus deutscher Sicht, Thorsten May, Olympiasieger, Weltmeister bei den Amateuren, der auch irgendwann gemerkt hat, es geht halt nicht mehr. Und bevor man dann zu viele Treffer kassiert, da gibt es ja genug Negativbeispiele, macht es natürlich Sinn, diese schwierige Entscheidung zu treffen, ich höre jetzt auf. Und das ist ja Rückzug aus unhaltbarer Position, wie es so schön heißt, ist ja somit die schwierigste Entscheidung, die man treffen kann, weil man ja erstmal sich selber eingestehen muss, dass es eben nicht weitergeht. Und ich glaube, wenn man da nur noch die Hoffnung hat, dass so ein Lucky Punch einem vielleicht helfen kann, dann ist es eben auch unternehmerisch gedacht keine gute Idee. Man muss, glaube ich, manchmal wirklich überlegen, ist das noch der Kampf, den ich kämpfen will, oder macht es in dem Falle Sinn, da lieber eine andere Entscheidung zu treffen? Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einem kurzfristigen Ziel, ich will diesen Kampf gewinnen, oder was ist eigentlich das große Picture, das große Bild, in dem ich mich da bewege. Und da gibt es eben genug Beispiele, die Boxer, die gedacht haben, es macht Sinn, jetzt noch durchzuhalten, weil das eben die bessere Idee ist, die dann später im Rollstuhl sitzen zum Beispiel. Gibt es auch ein deutsches Beispiel, fürchterliche Situation, ganz schlimm. Und andere, die eben diese Möglichkeit genutzt haben, doch einen Kampf aufzugeben, dafür auch ordentliche Probleme bekommen haben in der Öffentlichkeit, aber später eben zurückkam. Und jetzt würde man ja einem Vitali Klitschko auf jeden Fall nicht unterstellen, dass er feige wäre oder nicht hart genug wäre, um solche Entscheidungen durchzustehen, wenn man sich anschaut, was er auch noch in der normalen Karriere außerhalb des Boxrings dann auf die Beine gestellt hat. Aber in dem Moment war es natürlich eine schwierige Entscheidung, die richtige Entscheidung. Ja. Und da macht es, glaube ich, Sinn, ein bisschen auf das Offensichtliche, wenn ich merke, ich kann nicht mehr weiterkämpfen, dann ist es eben so, zu achten. Und deswegen mache ich das auch in meiner Arbeit jetzt mit Firmen, wenn ich über Medienarbeit rede, geht es immer um das Offensichtliche, die Offensichtlichkeitsarbeit, habe ich das genannt, eben weil man ja manchmal wirklich zu sehr schon vielleicht auch auf andere Ziele blickt und dann so ein bisschen vergisst, was eigentlich die Grundidee war, mit der man angetreten ist, und das ist oft sehr hilfreich.
Mhm. Es ist ja übersetzt, heißt das für einen Unternehmer eben weise Entscheidungen zu treffen, strategische Entscheidungen zu treffen und auch sich selber einschätzen zu können. Genauso auch, wie ich immer sage, Körper, Geist und Seele dafür zu sorgen, zu schauen, dass ich dann am Ende des Tages, das bedeutet, wenn ich beim Ziel ankomme, auch gesund ankomme, weil sonst macht es keinen Sinn. Es ist einfach sinnlos. Und das kann man dann eigentlich so übertragen vom Boxsport auch ins Unternehmertum. Ja, schaue ich mal, wie weit ist der Weg noch und komme ich gesund auch dorthin?
Absolut. Denn das, wie gesagt, haben wir gerade gesagt, wenn ich dann auf dem Gipfel sitze, dann habe ich ihn zwar erreicht, aber das war nicht das gesamte Ziel. Ich habe nur den Rest nicht zu Ende formuliert, dass ich auch wieder runterkommen will. Und man sagt ja immer, ich will auf den Mount Everest, und keiner, eigentlich müsste das Ziel heißen, ich möchte auch gesund wieder runterkommen.
Wieder runterkommen, ja, klar. Schön. Ich kann mich erinnern, wie gesagt, wie ich dich gehört habe über den Fernseher in Wien, weil ich ja Wiener bin. Und ja, das war ja dann oft in der Früh auch, ja, die Kämpfe. Also nicht jeder war ja in Deutschland. Wenn der Deutschlandkampf war, war er noch spät abends. Aber sonst war es ja auch in der Nacht, in der Früh irgendwo, wie du sagst, Las Vegas oder ähnliches. Die Übertragung, da bin ich aufgestanden, natürlich müde, habe mir meine Tasse Kaffee gemacht und habe mich gefreut auf den Kampf. Weil das Faszinierende ist bei dir, dass du durch deine Stimme eine Spannung aufbauen kannst. Das ist genial. Es ist nicht nur die Stimme, sondern auch die Strategie, wie du sprichst als Kommentator. Wie wird man überhaupt Boxkommentator? Wie hast du das geschafft, dann wirklich neben einem Ring zu sitzen, praktisch den ein oder anderen Bluttropfen noch mitzubekommen, weil du so nah dran sitzt, will ich damit sagen. Und ja, wie macht man das? Wie hast du das gemacht?
Es gibt diese Bluttropfen wirklich, weil ich ja alles immer in so einem Buch habe, also so eine Art Kladde, wo ich immer weiterblättere, damit ich auch nochmal zurückblättern kann. Und ich sehe, vor 5 Veranstaltungen hatte ich den Boxer schon mal. Und manchmal hat man da wirklich noch das ein oder andere, den ein oder anderen Bluttropfen aus der Veranstaltung dann auf diesen Seiten. Ich wollte eigentlich Boxer werden. So war die Idee, als ich 12, 13 war. Wie alle, die zum Kampfsport kommen, Bruce Lee als Vorbild begeistern. Ich habe Karate gemacht. Dann hat Bruce Lee ja gesagt, man muss, wenn man kämpfen will, dann muss man eben auch in den Ring steigen sozusagen. Also wenn du Schwimmer werden willst, musst du ins Wasser gehen, das macht Sinn. Also musst du eben als Mensch, der Kampfsport machen will, eben auch mal einen richtigen Kampf. Also habe ich versucht, Boxer zu werden, habe trainiert und fand das auch alles gut. Aber ich habe halt diesen Biss überhaupt nicht, wenn es darum geht, im Ring dann wirklich jemanden zu schlagen. Das fand ich übrigens immer schlimmer, als selber getroffen zu werden. Ich weiß nicht, ob das, was das über mich aussagt, was Schlimmes oder auch nicht, ich weiß nicht genau. Aber ich hatte halt diesen, der Biss war einfach nicht da, aber die Begeisterung für den Sport total. Und deswegen habe ich dann angefangen, darüber zu schreiben für die Lokalzeitung. Als ich dann ein Auto hatte, bin ich halt dann zu den Veranstaltungen gefahren, habe mir immer Zeitungen gesucht, wo ich irgendwie mein Spritgeld wieder zurückbekommen kann. Und so bin ich halt in diesen kleinen Kreis der Sportjournalisten, die über Boxen berichten, gekommen. Und das war ja noch vor der Zeit, als es dann richtig losging mit Maske und Schulz und wie sie alle hießen. Und dann bin ich halt mal gefragt worden von jemandem von Premiere und von der DSF, ob ich nicht mal zur Probe kommentieren will. Und ja, das wollte ich halt. Da musste ich auch nicht lange drüber nachdenken. Habe das gemacht. Und dann hat man mich sofort eingestellt und gesagt, dann komm nach München. Und da bin ich dann hingezogen, 96. Und mit Hans-Joachim Rauschenbach, so eine große Kommentatorenlegende in Deutschland, der mir dann da viel beigebracht hat. Und dann durfte ich ab 1998 auch live kommentieren. Ja. Und so ist das dann gekommen. Aber es war eigentlich immer mein Wunsch war, ich will irgendwas beim Boxen machen. Ich wollte irgendwie zum Boxen dazugehören. Wenn mir damals einer gesagt hätte, du kannst jetzt bis zur Rente den Spucknapf halten, aber du kannst davon leben, hätte ich es unterschrieben und gesagt, mache ich. So, jetzt ist es kommentieren geworden, natürlich umso besser. Aber es hat sich eben auch viel dadurch entwickelt, weil ich auch nicht die, man denkt ja immer, wenn einer redet, dann war das immer schon so. Also irgendwie Rampensau oder in der Schule schon der immer gerne die Referate gehalten hat.
Im Mittelpunkt stehen will oder
genau,
so.
Genau das Gegenteil bei mir. Aber Boxen ist natürlich meine Sportart und das war ja die einzige Chance, dann noch dabei zu sein. Also musste ich halt irgendwie reden und mich vorbereiten und irgendwie gucken. Und da ich ja immer eigentlich, Boxen, es interessiert mich halt so sehr, dass ich mich eigentlich ja gar nicht mehr gezielt vorbereiten muss, weil ich sowieso alles lesen würde, was den Kampf oder den Boxer betrifft. Von daher lief das dann eigentlich immer relativ gut. Dann kam das erste Feedback, die Boxer waren zufrieden, die Zuschauer wahrscheinlich auch, nicht ganz unzufrieden zumindest. Ja, und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und natürlich eine grandiose Sache, wie es dann kam, dass Leo Kircher noch damals einen Pay-TV-Sender aufgemacht hat, DF1, da konnte ich dann viel arbeiten. Später dann auch für Premiere, all diese Dinge. Natürlich ein absoluter Traum, der da in Erfüllung geht, dass in dieser Zeit genau auch diese großen Kämpfe im deutschen Fernsehen übertragen werden. Später dann RTL mit Traumquoten. Also ich meine, besser konnte es ja gar nicht laufen. Das ist absolutes Glück, dass das so gekommen ist. Und freut mich natürlich immer noch sehr, gerade weil ich auch immer noch gerne an die alten Kämpfe zurückdenke und ja, schaue mir sogar noch gerne an.
Ich glaube, 17 Millionen war der Höhepunkt, oder 17 bis 18 Millionen, genau. Die zuhören live oder zuschauen. Schauen und hören. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl, gell, wenn man sich so überlegt. Absolut, gell? Das ist faszinierend. Und was mich beeindruckt bei dir ist, du bist für mich der beste Ringsprecher, so jetzt mal, oder Boxsprecher. So, und die Stimme. Und was mich immer fasziniert hat, war, dass du vom Fach sprichst. Das heißt, wir hatten auch Sprecher oder Kommentator, ich kenne keine Namen, die, da hat man gewusst, ja gut, okay, der hat noch nie einen Handschuh angehabt. Und das hört man vor allem, wenn ich selber aus dem Sport komme. Ich komme aus dem Kickboxen, bin zweimal Weltmeister bei der WKA geworden im Jahr 2000 in Louisville, Kentucky. Übrigens Geburtsstadt von Muhammad Ali. Das sage ich immer gerne dazu. Und so, also ich komme vom Fach und man hört das natürlich in der Branche oder Leute, die Boxen, den Sport lieben, Leidenschaft daraus machen und 4-5 Mal im Studio sind. Das hört man, wenn einer überhaupt keine Ahnung hat oder sonstiges. Bei dir ist es anders, du bist aus der Praxis und man hat das gehört. Das hat mich immer fasziniert. Wie magst du das aber, dass du intuitiv sprichst? Weil du warst ja wirklich im Hier und Jetzt. Hast du dich da wirklich reingefühlt in den Gegner oder wechselst du so zwischen Gegner und Boxer praktisch? Deutschen Boxer ja oft, den du vertreten hast. Also nicht vertreten, das war jetzt von mir formuliert, aber Henry Maske zum Beispiel natürlich. Ja. Und du musst natürlich neutral auch sprechen. Wie machst du das?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich ja selber gerne Boxer geworden wäre. Also das ist ja die Grundidee. Demzufolge habe ich natürlich erstmal riesen Respekt vor denen, die da im Ring stehen. Deswegen habe ich das auch immer sehr, sehr ernst genommen, weil die ja praktisch meinen Traum leben, die ich da kommentieren darf. Und das macht die Sache natürlich, geht man mit einer gewissen Demut auch ran und denkt nicht einfach, ich habe schon alle Infos, das wird schon irgendwie passen, sondern ich wollte natürlich auch immer der sein, der hier auch dann nicht versagt, in Anführungsstrichen, sondern alle Infos bereit haben. Also was macht der Kommentator? Der ist derjenige, der die Fragen für den Zuschauer beantwortet, die der sich vielleicht in dem Moment gerade stellt. Das heißt, ich beobachte das Bild, ich beobachte den Kampf, ich schaue, was nebenher passiert und muss dann eben immer gucken, okay, was sage ich jetzt? Ist ja kein Problem, immer irgendwas zu reden. Viele Kommentatoren machen ja auch einfach nur Bildbeschreibungen. Also das, was ich sowieso sehe, da brauche ich ja nicht unbedingt einen Kommentator für. Es geht ja immer auch um die Info, dass man auch den Kampfrekord irgendwann nochmal wiederholt, weil man sich vielleicht dann gerade fragt, wie viele K.O.-Siege hat denn der eigentlich nochmal? Oder ist das normal, dass der jetzt hier in der 6. Runde schon konditionelle Schwierigkeiten bekommt? So diese Dinge. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass man am Anfang, ich konnte viel auf DF1 wirklich in Live-Situationen üben, wenn man das so nennt. Da haben nicht viele Leute zugeschaut. Aber für mich war es natürlich die gleiche Situation und so lernt man dann relativ schnell, das auch ein bisschen zu dosieren. Gerade bei einem Mike Tyson, jetzt mal als Beispiel, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, man bereitet viel vor, aber es wäre jetzt ein Fehler, alle Infos zu versuchen, in den Kampf reinzupacken, weil man ja nie weiß, wie schnell der vorbei ist. Und wenn ich dann nur eine Runde habe, ich aber 10 Runden vorbereite, muss ich ja irgendwann auch ein bisschen die Ruhe für mich selber haben, zu sagen, okay, das lasse ich alles weg, weil jetzt ist was anderes wichtiger. Und das dauert natürlich. Also Erfahrung kriegst du halt auch nicht in so einem Online-Kurs, sondern das muss man dann halt sich so ein bisschen erarbeiten über die Jahre. Und ich glaube aber, dass diese Liebe, diese Leidenschaft für diesen Sport, dass ich das eigentlich unbedingt machen wollte, dazu führt, dass man, ja, dass sich das so ein bisschen selber in die Richtung entwickelt, dass man ja versucht, derjenige zu sein, der das übersetzt für den Zuschauer, sich aber mit dem Boxer natürlich auch irgendwie so gut versteht, dass man irgendwie auch versucht, das alles so ernsthaft wie möglich zu betreiben. Und ich weiß noch, dass mir mal ein Boxer, der kam mal zu mir und meinte dann, es wäre halt schön, wenn er dann irgendwie im halben Jahr um die Weltmeisterschaft boxt, aber er würde sich wünschen, dass ich seinen Kampf kommentiere. Das war dann so ein Ritterschlag, wo man sagt, wenn du da dann hinkommst. Weil ich weiß, also 98 live, das erste Mal live und Hans-Joachim Rauschenbach war, wie gesagt, der ja da alle Kämpfe kommentiert hat und ich war sein Kleiner, so hat er mich immer genannt, Kleiner, komm mal her, du musst das mal kommentieren. Und dann hat er gesagt, ja, du machst jetzt diesen Kampf mal und dann höre ich mir das an und dann entscheide ich, ob du live tauglich bist oder nicht. So, natürlich perfekt vorbereitet alles, habe ich gedacht, ich mache ganz viel und versuche das genau zu timen, nicht gut geschlafen. Also es war wirklich eine anstrengende Sache, kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen, weil heute setzt man sich hin und redet halt, aber damals anstrengend und dann hört er sich das an. Und er spult ausgerechnet an eine Stelle, wo ich dachte, das war nicht das, wo ich ihn reinhören lassen wollte. Und ich habe nämlich nichts gesagt zu dem Zeitpunkt. Er spult weiter, wir kommen an die nächste Stelle. Ich habe wieder nichts gesagt. Und ich dachte, oh Gott, wie kann er denn jetzt immer an die falschen Stellen spulen? Und wollte das schon selber übernehmen sozusagen, um ihm zu zeigen, was ich da Tolles gesagt habe. Aber er hat dann gesagt, können wir lassen, ist alles okay. Und in dem Moment, wo ich dachte, Mist, wenn ich jetzt hier bin, habe ich mich nicht qualifiziert, meinte er, du bist jetzt so weit kleiner, du machst Pausen, das ist das, was ein Kommentator machen muss. Also er hat überhaupt nicht gehört, was ich gesagt habe, sondern nur gemerkt, okay, wenn er nicht alles durchtextet, dann passt das schon. Und dann durfte ich Vitali Klitschko, ich glaube, es war sein 5. oder 6. Profikampf aus München gegen einen Bulgaren, glaube ich, Alben Belinski kommentieren. Und ja, das war K.O. 5. Runde und für mich natürlich mega, mega spannend. Aber das waren so die Geschichten. 98 ist auch schon ganz schön lange her. Und viel Vorbereitung. Es gab auch noch kein Internet übrigens zu der Zeit. Und als Kommentator ist es ja immer, oder gab es das schon, aber noch nicht so richtig, glaube ich, hatte ich immer noch so ein dickes Telefonbuch dabei, mit den, so, das kennt man aus dem Rocky-Film, wo Apollo Creed den Gegner raussucht. Das waren solche Dinger mit den Kampfrekorden, damit man nochmal überlegen kann, weil ich immer dachte, oh, ich muss ja alles dabei haben. Wer ist Weltmeister, wer ist Europameister, wer war Deutscher Meister in dem Gewichtslimit? All diese Dinge. Und heute ist es natürlich ein bisschen entspannter. Zum einen, weil ich es im Internet leichter recherchieren kann, zum anderen, weil ich weiß, ich kann es im Zweifel auch weglassen, weil es nicht immer wichtig ist, alles reinzupacken, was man weiß oder glaubt zu wissen. Und ja, das ist einfach so eine Entwicklung, die man dann, glaube ich, ja, mit der Erfahrung bekommt. Und es sind halt einfach schöne Kämpfe. Und wie gesagt, die ersten Kämpfe vergisst man halt einfach nicht. Da bin ich manchmal selber überrascht, dass mir Namen wieder einfallen. Ich denke, das gibt es doch gar nicht. Aber stimmt, das ist schon fast 30 Jahre her. Aber habe ich noch drauf und kann mir noch ungefähr vorstellen, ja, wie der Kampf damals verlief.
Du lebst deinen Traum, so ist es. Absolut. Du lebst deinen Traum und das ist es auch wichtig für die Zuhörer zu verstehen, wenn man dranbleibt und auch bereit ist, wie du sagst, das Wort Demut, auch mit Demut herangehen an die Sache, dann ist Erfolg gut möglich, wirklich gut möglich. Du bist da schon hingefahren, obwohl du zwar für eine kleine Zeitung geschrieben hast und dich dort hingesetzt und dich beschäftigt und gemacht und dann kam der nächste Kontakt, stelle ich mir vor, und Netzwerkrolle spielt auch wichtig, einfach zu Netzwerken, will ich sagen. Ja, also faszinierend, dir zuzuhören. Rocky hat ja gesagt, du weißt das noch, er sitzt im Film in der Ringecke und sagt, du, ich sehe den Gegner dreimal vor mir. Mhm. Und ich glaube, sein Coach hat gesagt, ja gut, nimm den in der Mitte, oder?
Ja, genau, so ist es. Ja. Das ist natürlich auch ein guter Tipp in dem Falle, wenn man es dreimal sieht. Aber ja, absolut. Die Eckengespräche sind ja eh so ein schönes Thema. Ja, wenn man da so ein bisschen reinhört, da kann man natürlich wirklich auch zum Teil, ist das auch was, wenn ich mich selber so ein bisschen motivieren muss, gibt es jetzt gerade Teddy Atlas, der auch so eine We Are Fireman-Rede gehalten hat, um wirklich da das rauszuhauen. Es gibt so schöne Geschichten in der kurzen Zeit. Das hat ja auch viel mit meiner Rolle jetzt als Kommentator oder überhaupt Kommunikation zu tun. Du hast nur eine Minute. Du musst den Boxer wieder ein bisschen zusammenflicken, mehr oder weniger. Und dann genau das Richtige sagen. Also du hast ja Trainer, die dann eine Minute durchquatschen, da hast noch zwei andere, die reinreden. Keiner weiß mehr, wer was gesagt hat, wie der Boxer das verarbeiten soll, keine Ahnung. Und dann gibt es halt die Boxer oder die Trainer, die wirklich auf diesen einen Moment warten, das Richtige zu sagen. Und da war ja Angelo Dundee, der Ali-Trainer, der aber auch viele andere große Boxer hatte, eben einfach eine absolute Legende. Und es gibt diesen einen Kampf, wo ein Boxer, der schon kurz vor Karriereende stand, der immer gesagt hatte, was ich gerne haben möchte, irgendwann mal später in meinem Leben, ist so ein kleines Haus und dann so einen weißen Gartenzaun drum. Ja, der weiße Gartenzaun war so Inbegriff des bürgerlichen Lebens. Und er boxte dann gegen den Ex-Weltmeister und er sah Charles und es lief nicht so gut. Und dann in der Pause, es wird nur das Gesicht abgewaschen. Es klingt wie so ein billiger Hollywood-Film, aber es war genau so, man kann es sich anhören. Und dann sagt Dundee nur, schau, der da drüben, der tritt gerade deinen weißen Gartenzaun um. Und in der nächsten Runde, wie gesagt, klingt wie eine ausgedachte Geschichte, aber es ist verbrieft, gewinnt dann seinen Boxer noch durch K.O. und schlägt den Ex-Weltmeister Ersat Charles K.O. und hat den Traum vom weißen Gartenzaun weiter. Und das zeigt dir eben dieses, genau, du hast diesen einen Traum, du weißt, wie du jemanden motivieren kannst und das dann anzusprechen. Alles andere kann ja jeder sagen, nimm die Deckung hoch, geh weg, lass dich nicht treffen. Da kann ich mich auch an den Ring setzen als Trainer, aber genau diesen Satz rauszuhören und ihn dann wieder zu spiegeln, wenn der Boxer oder in dem Falle vielleicht auch dann der leitende Angestellte oder wer immer in einer Firma den braucht, wie man ihn dann motiviert und wie man ihn packt, um die Leistung abzurufen. Das finde ich extrem spannend.
Da sprechen wir auch schon von Führung und das sind wirklich Meister in der Führung gewesen oder sind es die Trainer oder der Coach in der Ecke. Und einer der unglaublichen Lichtgestalten in diesem Boxsport war Cass. Cass D'Amato, der eben der Trainer oder der besondere Trainer für und auch Vaterfigur vor allem von Mike Tyson war. Was denkst du aufgrund deiner Geschichte auch, vielleicht auch angelehnt an den Boxsport, braucht man einen Menschen, der an einem glaubt? Weil Cass war das für Mike. Er hat an ihm unglaublich geglaubt, er hat ihn aufgenommen in seine Familie. um 4 Uhr aufgestanden, der Mike, zum Trainieren, dann gemeinsam gefrühstückt und so ist es losgegangen. Und er hat ihn von der Straße im Prinzip aufgenommen. Braucht man einen Menschen, der an einen glaubt?
Also ich glaube, jeder braucht den Menschen, der an ihn glaubt, gerade vielleicht in den Phasen, wo man ja vielleicht selber noch nicht so richtig an sich selber glaubt oder noch nicht genau weiß, an was man da eigentlich glauben soll oder kann. Und Castamato hatte natürlich schon den Weltmeister Floyd Patterson früher und hatte dann eben ja, so ein Projekt für Jugendliche und hat eben viel auch mit Angst gearbeitet oder den Boxern die Angst zu nehmen und hat ja auch viele Zitate zu dem Thema geprägt. Also dieses sowohl der Feigling als auch der Wasserreich, die haben beide die gleiche Angst, aber sie gehen halt unterschiedlich damit um, diese Dinge. Das sind großartige Zitate, die natürlich auch für Führung funktionieren, aber das war halt, er war eine absolute Vaterfigur, war, glaube ich, eine super wichtige Figur für einen Mike Tyson, dessen Leben, wenn wir da mal reinschauen, gibt es ja doch einige krasse Brüche.
Ja, Geschichten, neben den Ring und
so. Absolut, wenn Cass nicht so früh gestorben wäre, ist ja noch bevor er Weltmeister wurde, nicht mehr da gewesen, dann hätte die Geschichte sicherlich auch noch eine Wendung genommen. Was ich interessant fand, ich muss diese eine Geschichte noch schnell loswerden, ich hoffe, ich darf das noch schnell machen.
Auf jeden Fall. Weil
Castamato hat mal erzählt, wie er gemerkt hat, dass man aus Mike Tyson was machen kann. Und er hat gesagt, das habe ich gemerkt, wie er die Treppe hochgegangen ist zum ersten Mal. Cass wusste, da kommt gleich einer. Mike Tyson war ja 11 oder 12 oder so, als er dahin kam. Und er sagte, es gibt so viele Leute, die gehen einfach die Treppe hoch. Man hört so eine alte Holztreppe knarzen. Aber man hat gehört, Mike Tyson geht ganz langsam. Man hat so das Gefühl gehabt, der muss sich überwinden, diesen Weg jetzt zu gehen. Aber er ist nicht stehen geblieben. Er ist immer weitergegangen, obwohl er Angst hatte, dahin zu gehen, weil er auch nicht wusste, was erwartet mich da bei dem alten Mann, der mich vielleicht trainiert. Und er sagte, weil ich gemerkt habe, der geht ganz langsam, aber er traut sich das, er überwindet sich. Das war der Moment, wo Castamato gesagt hat, der da gleich durch die Tür kommt, aus dem werde ich was machen können. Weil viele, die gedacht haben, ach, das ist ja easy, das kriege ich schon irgendwie hin, haben es dann eben nicht geschafft. Und das fand ich hätte jetzt gedacht, dass da eine Geschichte kommt, wie als ich gesehen habe, wie der das erste Mal in den Sandsack haut, sowas. Aber genau diese Geschichten waren es nicht, sondern ganz andere Kleinigkeiten vielleicht, Dinge, die man im Zweifel unter Umständen auch übersehen kann, wenn man nicht drauf achtet. Und das finde ich auch interessante Geschichten, weil man das ja häufiger auch in Sportgeschichten oder auch in anderen unternehmerischen Kontexten miterleben kann, dass es oft ja, vermeintliche Kleinigkeiten, vermeintliche offensichtliche Dinge sind, die man aber übersieht, wenn man nicht drauf achtet.
Cass hat auch Folgendes gesagt, und zwar: Ich habe keinen Erfolg, wenn ich ihn zum Weltmeister mache. Ich habe Erfolg, wenn ich ihn zum Weltmeister mache und ihn unabhängig von mir mache, hat Cass gesagt. Zitat. Das habe ich mir gestern noch mal angehört. Das ist ein unglaublicher Satz in der Führung. Im Prinzip, wenn ich ein Unternehmen habe, eine Organisation, du arbeitest ja auch viel in Unternehmen, ich sage jetzt mal, ob das RTL war, Sat.1, DSF und so weiter, ist es wichtig in der Führung, dass ich immer darauf achte, in der Persönlichkeitsentwicklung, und das ist jetzt mein Metier wieder, darauf schaue, dass der Mensch oder die Führungskraft, der Manager, unabhängig wird vom Chef. Dann hat es der Chef leichter, er kann mehr loslassen, hat mehr Freiheiten. Und das hat Cass irgendwo gesagt, wie gesagt, weil es so wichtig ist, ich wiederhole mich. Er hat gesagt, ich habe keinen Erfolg, wenn ich ihn zum Weltmeister mache. Ich habe Erfolg, wenn ich ihn zum Weltmeister mache und ihn unabhängig mache von mir. Und dann ist es ja auch anders passiert. Ich weiß nicht genau die Geschichte von Mike, wo er eben mit dem berühmten Manager zusammengearbeitet hat, 400 Millionen Dollar schwer war, der Mike, und dann 40 Millionen Dollar schwer war. Also das heißt, er hat da schon einige Fehlgriffe auch gehabt. Eine unglaubliche Geschichte.
Absolut. Don King, der Mann mit der Starkstromfrisur, der natürlich auch sowieso eine schwierige Person ist, aber eben sehr, sehr erfolgreich als Boxmanager, Boxpromoter natürlich zu der Zeit und auch das muss man ihm lassen, auch wenn er natürlich, wie gesagt, einige andere Dinge schwierig gemacht hat. Das konnte er, Boxen zu promoten. Und Mike Tyson, ja, 400 Millionen, das ist natürlich eine irre Zahl. Keine Anekdote, Mike Tyson wird gefragt, wie konnten Sie 400 Millionen, wie konnten Sie die verprassen? Ja, mehr hatte ich halt nicht so in dem Sinne. Also das ist schon auch irre, wenn man sich das so vorstellt, wie das dann funktioniert. Aber kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn du aus dem, also ich wollte mal nach Bedford-Stuyvesant, das ist der Ort, das Ghetto sozusagen, die Gegend von New York, wo Mike Tyson aufgewachsen ist. Und da es ja Harlem-Tours gibt mittlerweile, also dass man mit dem Bus da durchfahren kann, dachte ich, dann fahre ich jetzt mit dem Taxi mal durch Bedford-Stuyvesant. Ich will nur gucken, ich wollte nicht aussteigen, aber der Taxifahrer hat gesagt, das ist völlig unmöglich. Man kann sich das nicht vorstellen damals. Man kann da nicht durchfahren. Das ist nicht weit, aber man kann das nicht. Das ist unmöglich. Also ich dachte mir, also ich kenne jetzt München, schwierige Ecken, was ist das, Hasenbergel, da kann man locker durchfahren, da kann man auch aussteigen übrigens, aber einfach mal auch zu erleben oder sich so ein bisschen vorstellen zu können, wo kommt der eigentlich her und was ist mit diesem Menschen passiert auf dem Weg dahin, soll nicht heißen schwierige Kindheit und deswegen kann man viele Dinge verzeihen, aber ich glaube, es macht Sinn, einfach mal ein bisschen dahinter zu schauen und Emmanuel Stewart, ein anderer großer Boxtrainer, der ja gesagt hat, du kriegst den Boxer aus dem Ghetto, aber nicht das Ghetto aus dem Boxer. Ich glaube, da ist auch viel dran, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung reden, muss man da, glaube ich, immer ein bisschen auch mit draufschauen. Aber in diesen schwierigen Situationen, in diesen Ausnahmesituationen, was ja der Kampfsport absolut ist und vielleicht mehr als viele andere Sportarten, lernst du natürlich auch mehr über dich selber, wenn du, meine, mit wem spreche ich das gerade, genau. Du weißt ja wovon besser als ich, was das bedeutet. Aber selbst ich habe es gemerkt, mit einem Kampf oder zwei Kämpfen als Amateur, fürchterlich, ganz schlecht, aber ich war trotzdem stolz auf meine Leistung, dass ich das durchgehalten habe, dass ich mich getraut habe, mit wirklich, also schlotternden Knien und alles Mögliche. Alle haben gesagt, du, wenn der Gong kommt, Tobias, dann ist die Nervosität weg. Das stimmte auch, aber sie waren nur beim Gegner weg, bei mir leider nicht. Und dann musste ich halt doch noch irgendwie kämpfen und man hält dann die Handschuhe hoch und versucht irgendwie, ich habe, glaube ich, so eine neue Sportart erfunden, Apnoe-Boxen, einfach 2 Minuten nicht zu atmen, so in der Art, weil ich gar nicht dazu kam. Ja. Man hört das ja immer auch, wenn ich heute kommentiere, freue ich mich immer, wenn der Boxtrainer auch bei Weltmeistern sagt, okay, jetzt atme, hol nochmal Luft. Weil genau das machen also auch die Großen falsch, sozusagen. Und dieses schöne Bild auch von Mike Tyson, 3 Jahre bevor er Weltmeister wurde, wo er weinend von seinem Trainer beruhigt wird, vorne im Kampf und dann aber den Schalter umlegen kann. Also heulend, er will eigentlich nicht boxen, er hat Angst davor. Nein, Mike, du schaffst das schon. Versuch einfach, das umzusetzen, was wir trainiert haben. Er geht rein, gewinnt wieder nach 10 Sekunden. Das war noch der Amateur Mike Tyson, der dann 3 Jahre später Schwergewichtsweltmeister wird. Also diese Überwindung, das, was Kass, um dann nochmal die Lücke zu schließen, gesagt hat, mit dem du musst versuchen, diese Angst, du kannst dich gegen ankämpfen, aber du kannst sie kanalisieren. Und wenn du sie beherrschst, ist es besser, als wenn sie dich beherrscht. Und dann hast du eben den Weg gefunden. Das finde ich absolut faszinierend.
Wir Unternehmer haben ja oft einen Plan. Und es gibt ein gutes Zitat, ich glaube auch von Mike Tyson.
Absolut, ich weiß, welches du meinst.
Jeder hat einen Plan, solange bis du eine auf die Fresse bekommst. Genau. Das ist schön gesagt und kommt auf den Punkt. Ich glaube, jeder Unternehmer versteht, was wir hier damit meinen. Möchtest du 1-2 Worte noch darüber verlieren?
Ich finde es aber ein sehr, sehr schönes Zitat. Das war nämlich auf einer Pressekonferenz, weil natürlich immer auch alle dann sagen, ja genau, ich weiß genau, wie ich Mike Tyson schlagen kann. Und dann kam eben diese Antwort. Ja, genau. Ich glaube, das war vor Carl Williams, den er dann auch nach 93 Sekunden K.O. geschlagen hat. Also er hat ja nicht nur viel angekündigt, sondern eben auch viel umgesetzt. Und ich glaube auch, dass das ein Zitat ist, was es eben in der Boxphilosoph Mike Tyson hat es da wirklich auf den Punkt gebracht. Schöner kann man es ja fast nicht formulieren, weil genau wie du sagst, das ist so ein bisschen die Steuererklärung oder sowas, was da auf einmal kommt. So der Schlag übrigens auch, das sagen ja auch viele Boxer. Ich dachte immer, es ist der härteste Treffer, der dich K.O. schlägt. Aber in Wirklichkeit ist es ja der, den du nicht kommen siehst. Also wenn man fragt, was war der härteste Treffer, den du kassiert hast, dann liege ich immer falsch, wenn ich mir selber vorher einen ausgedacht habe oder gedacht habe aus der Karriere, der müsste das sein. Die Boxer haben mir immer was anderes erzählt, nämlich genau der, ja, den man dann eben nicht kommen sieht, der einen auf einmal durchschüttelt, weil man denkt, das kann doch überhaupt nicht sein, ich stehe so weit weg vom Gegner, ich habe das richtige Timing, ich habe die richtige Distanz und dennoch trifft er mich. Das muss gar kein harter Schlag sein, der ihn dann aber völlig durchschüttelt oder eben sogar ausnockt. Und das ist auch, glaube ich, eine Lebensphilosophie oder irgendwie, man sagt ja immer, Boxen ist die Metapher fürs Leben. Und ich glaube, diese Geschichten zahlen darauf ein, weil sie irgendwie deutlich machen, genau, das kann man zum Teil nicht lernen. Man kann es auch nicht verhindern, diesen Treffer zu kassieren, aber man kann sich besser vorbereiten und eben da ein bisschen schauen, was auch ein Boxer machen würde oder was die großen Champions gemacht haben, sozusagen den Champions-Code knacken, wie sie mit solchen Situationen umgegangen sind, um das dann auf das eigene Business oder die eigene Idee zu übertragen.
Inwieweit hat dich das Leben der Boxer inspiriert oder mit den Weltmeistern zu arbeiten? Weil es war wirklich, du warst wirklich ganz, ganz nah dran. Gibt es da etwas, was du sagst, da war ein besonderer Moment dabei? Ein Satz, eine Geste, etwas, was dich ja vielleicht sogar verändert hat im Leben?
Ich glaube, das ist eine ganze Menge sogar. Also ich glaube zum einen, dass erstmal ich gemerkt habe, wie wichtig Respekt ist. Das sieht man ja auch mal, wenn Boxer nach dem Kampf sich dann, obwohl sie sich hart bekämpft haben, nochmal umarmen. Aber auch Respekt im Sinne von, wenn ich mit Boxern versuche zu reden, bin ich der kleine Journalist aus Deutschland. Aber wenn ich da mit einer respektvollen Art und Weise auf sie zugehe, habe ich immer Erfolg gehabt, am Ende eben da auch meine Informationen zu bekommen, was ich auch nicht immer selbstverständlich finde. Ich habe eigentlich, es klingt ein bisschen sehr pathetisch, wenn man sagt, ich habe dem Boxen alles zu verdanken, ist vielleicht ein bisschen viel, aber doch sehr vieles. Meine Frau habe ich auch beim Boxen kennengelernt übrigens. Also es sind viele Dinge, die da eine Rolle spielen, und ich hätte nie so viel geredet, ich hätte nie so viel für meine Stimme getan, auch Selbstvertrauen dadurch bekommen. Also damals auch noch als Boxer, obwohl ich nicht gewonnen habe, hat es mir dennoch viel gebracht und eben dann auch beruflich mich dahin entwickeln zu können. Ich glaube auch dann so ein paar Dinge einfach zu verstehen, was Kämpfen bedeutet, ohne dass man es immer im Ring machen muss. Diese Kämpfe, du hast vorhin auch die unternehmerischen Kämpfe angesprochen. Es ist ja, auch wenn man Freiberufler ist, hat man keine Mitarbeiter, wo man sich Sorgen machen muss, aber dennoch gibt es natürlich schwierigere Phasen und andere Dinge, die man da mit zu beachten hat oder zu beobachten hat. Und da hat mir Boxen eigentlich in der Fülle geholfen, einfach weil man dieses Kampfverständnis hat, zu wissen, die nächste Runde kann auch noch entscheidend sein. Es ist jetzt nicht wichtig, ob ich diese Runde gleich gewinne, sondern es kommt noch eine. Viele sagen ja immer diese 1%-Regel, jeden Tag 1% besser werden.
Ja.
Ich habe das dann versucht auszurechnen und gedacht, okay, dann bin ich nach einem Jahr 365% besser. So schlecht bin ich eigentlich gar nicht, dann brauche ich eigentlich nicht anzufangen. Das kann jeder, ist ja schön, wenn man damit was anfangen kann. Ich habe gemerkt, das taugt für mich nicht so. Ich finde diesen Gedanken zu sagen, the power of the next round, also die nächste Runde. Ich hake das jetzt ab, ich versuche noch, wenn ich diese Runde nicht gewinne, gewinne ich halt die nächste und habe ja am Ende, wenn ich jetzt als Boxer denken würde, 12 Runden, und wenn ich die vierte, fünfte verliere, ist der Kampf immer noch nicht vorbei. Ich habe immer noch die Möglichkeit, das in der nächsten Runde wieder gut zu machen, und ich glaube, das ist so ein Bild, was mir persönlich in meiner Entwicklung da mehr geholfen hat, und diese ganze Situation, ja, wie ein Boxer anzugehen oder so, wie ich es fühle, wie ein Boxer es vielleicht machen würde, ohne brutal zu werden oder aggressiv zu sein, sondern einfach so in dieser Art, dann bin ich halt nicht der Boxer im Ring geworden, aber ich bin dann meinetwegen ja der Axel Schulz der Kommunikation, sowas in der Art. Das ist ein blödes Bild vielleicht, aber ein bisschen, ich lebe den Traum nur anders, weil es mit dem Boxen was zu tun hat, und dennoch habe ich eben die Möglichkeit, von diesen, dem Champions Code oder wie man es nennen will, oder von den Erlebnissen, von den Erfahrungen, von den Regeln da zu profitieren und das für meinen Bereich umzusetzen und es dann möglicherweise eben auch an andere Leute weiterzugeben. Ich glaube, dass das eine große Geschichte ist und die eben auch viel beinhaltet.
Als Coach beschäftige ich mich natürlich stark mit dem Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist natürlich mächtiger als das Bewusstsein, das wissen wir, Eisbergtheorie etc. So, das heißt, im Boxen spielt das natürlich auch eine große Rolle. Wenn ich Profisportler betreue im Mentalcoaching, ist immer ein Satz sehr wichtig zu generieren. Also irgendwann kommt man in den Stundengespräch dann dorthin, dass es darum geht, überzeugt von sich selbst zu sein und zu sagen, okay, bevor ich in den Ring steige oder als Unternehmer das nächste Meeting gehe oder zur Bank in ein klärendes Gespräch gehe, ich bin Weltmeister oder ich bin derjenige, ich bin einzigartig, ich habe die und die Stärken, meine Rechte gerade ist einfach ein Hammer, ja, Dr. Faust als Beispiel und so weiter, Eisenfaust, all diese Beispiele. Das ist mir immer dann ganz wichtig zu vermitteln. Du hast auch einen ganz großen betreuen dürfen, also mit deiner Stimme, Henry Maske. Mhm. Henry Maske gegen, wie Virgil spricht man
Hill.
Das aus?
Virgil Hill.
Virgil Hill, genau. Siehst du, Kommentator, da kann ich noch wachsen. Ja. Da gibt es noch Möglichkeiten, Potenzial gegen Virgil Hill. Sein letzter Kampf seines Lebens, natürlich tragisch für die Nichtboxer, die es nicht gesehen haben. Seinen allerletzten Kampf in seiner Karriere hat er verloren, sonst hat er keinen Kampf verloren. Und eben, glaube ich, genau 10 Jahre später oder ziemlich genau 10 Jahre später kämpft er nochmal gegen denselben Gegner und, alle wissen es, er gewinnt. Eine unglaubliche Geschichte, du warst dabei.
Eine unglaubliche Geschichte, weil man auch noch gucken muss, dass er der Virgil Hill nach dem Sieg über Henry Maske ja noch weiter geboxt hat, auch mal ein bisschen Pause gemacht hat, wieder zurückkam und dann in diesem Jahr, von dem wir sprechen, 2006, er immer noch die Möglichkeit hatte oder den Titel wieder gewonnen hat. Er war auf einmal WBA-Weltmeister im Cruisergewicht, also ein Gewicht mit über dem Halbschwergewicht, wo sie den ersten Kampf hatten. Und das hat Henry Maske dann noch ein bisschen mehr dazu bewogen, zu überlegen, das muss ich jetzt doch noch mal probieren, ich muss das irgendwie gerade rücken und da versuchen, den Kampf zu bekommen, und das hat man dann eben auch hinbekommen, Münchner Olympiahalle, und es war auch kein richtiges Comeback, wenn man so will. Es war, glaube ich, aus Henry Maskes Sicht eher so eine Art Vollendung der eigenen Karriere, irgendwie mit einer kurzen Unterbrechung, und da dann nochmal reinzugehen mit seinem Coach ja auch nochmal, den Manfred Wolke, wo es erst hieß, der darf nicht, der soll nicht, weil er jemand anders unter Vertrag stand beim Promoter Sauerland, und das wollte man irgendwie nicht, und dann hat man es doch hinbekommen, das Dream Team wieder zusammenzubauen und dann diesen außergewöhnlichen Moment da wirklich hinzubringen. Das ist natürlich schon was, auch nach so langer Wettkampfpause, wobei Henry Maske eigentlich ja immer im Training war. Also wirklich Wahnsinn. Also der sieht, glaube ich, nach 5 Jahren Pause, war der noch besser trainiert als ich nach 5 Jahren Training, so in der Art. Also toller Mann, der halt da immer eben auch seine Disziplin auch eben durchgehalten hat, auch über die Jahre, auch ein erfolgreicher Unternehmer ja übrigens in der Zwischenzeit geworden. Und das war natürlich auch ein ganz besonderer Moment. Und Henry Maske auch ein besonderer Boxer, der natürlich nochmal einen anderen Stil hat. Das ist ja auch das Schöne am Boxen, dass man den hat, der es nur über die Schlagkraft probiert und damit Erfolg hat, der überhaupt keine Schlagkraft hat, das aber über Technik lösen kann. Henry Maske, der mit einer sehr, sehr klaren Fokussierung und der guten Technik eben seine Kämpfe gewinnt. Und man konnte ihm ja praktisch die Konzentration förmlich ansehen. Also wenn man sagt, da kommt jemand, der ist im Tunnel, dann sehe ich immer den Henry Maske vor mir, wie er mit der Kapuze aus der Kabine kommt und du siehst ihm förmlich an, genau, das ist jetzt die absolute Konzentration. Andere müssen so ein bisschen das ein bisschen lockerer angehen und dabei lächeln, sonst kommen sie gar nicht in diesen Kampfmodus. Und das war natürlich ein ganz großer Moment, auch die große Quote, die wir am Ende angesprochen haben, auch da kommt dann David Haye auch nochmal ins Spiel. David Haye gegen Wladimir Klitschko war die andere große Quote, wo es dann wirklich jenseits der 16, 17 Millionen an Einschaltquote waren. Das sind natürlich außergewöhnliche Momente und freut mich natürlich immer noch. Und bei Henry Maske noch ganz besonders, weil er dann, ist ja noch die ganz alte Schule und irgendwann hat er mir dann auch das Du angeboten, was in der Zeit schon was Besonderes ist in dem Sinne. Also das trage ich ja noch ein bisschen wie so ein Abzeichen und freue mich immer, wenn wir uns dann ab und zu mal sehen oder auch gemeinsam auf der Bühne stehen, und das ist immer schön.
Unglaubliche Eindrücke, die du vermittelst. Was ist dir wichtig? Was glaubst du, spielt in deinem Leben, in den nächsten Schritten, also in der nächsten Zeit, eine wichtige Rolle? Was wäre so dein Wunsch, dein Traum, wo du sagst, okay, das wird mich nochmal wirklich reizen, zu machen? Weil du hast ja vieles erlebt. Du hast die Größten kommentiert, die es gibt im Boxsport. Ja gut, es gibt MMA, ja, da hast du Verbindung, starke Verbindung dazu, beruflich. Ja, was ist der nächste Schritt von dir?
Es gibt ja, zu meiner Zeit gab es immer so einen Weihnachtsspielfilm, glaube ich, der große Bellheim. Da haben dann so alte Männer nochmal so ein Kaufhaus wieder auf Vordermann gebracht. Also die eigentlich schon so ein bisschen raus waren, kamen dann nochmal zurück, und dann haben so die alten Männer sozusagen dann nochmal mit ihrem ganzen Erfahrungsschatz den Jungen gezeigt, wo es so lang geht. Das ist nicht wirklich mein Traum, aber ich fände es schön, wenn sowas auch im Boxen vielleicht nochmal passiert, dass man doch nochmal ein paar Kämpfe hat vor großem Publikum, wo man dann nochmal ein bisschen mitwirken kann. Das würde mir persönlich sehr viel Spaß machen. Ansonsten...
Als Kommentator.
Als Kommentator, ja gut, als Boxer, das ist ja, muss ich anderen überlassen. Na klar, als Kommentator absolut, weil das macht einfach unheimlich viel Spaß, da zu sitzen und das einordnen zu können, weil man eben weiß, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, ja auch so ein bisschen das Narrativ nicht alleine zu bestimmen, aber schon in die Richtung zu drehen, wie ich es haben will. Ich habe immer versucht, über die positiven Seiten des Boxens zu reden. Es geht nicht darum, irgendwelche Sachen zu manipulieren oder falsche Sachen zu sagen, das meine ich nicht, aber natürlich kann ich immer leichter über was Negatives reden. Ich kann aber auch sagen, ich rede erstmal über die 10%, die gut sind, und kann dann immer noch über andere Dinge sprechen. Das finde ich wichtig, und ich höre auch andere Kommentatoren, und dann meine ich nicht nur Boxkommentatoren, und denke mir manchmal, das gibt halt auch andere Arten, damit umzugehen, ja, die mir nicht persönlich immer gefallen, aber das ist ja dann auch eben überlassen. Das wäre so ein Traum. Und ansonsten vielleicht eher das zu machen, was Hajo Rauschenbach bei mir gemacht hat, also Menschen zu finden, die man auf dem Weg so ein bisschen begleiten kann und dann eben auch noch erwähnt zu werden, wenn man schon 20 Jahre nicht mehr da ist. Also ganz so alt bin ich auch noch nicht. Also ist noch ein bisschen zu früh für den Abgesang. Aber das wären so Ziele, Träume, Hoffnung. Aber im Grunde ist es ja noch, das Beste kommt noch, sagt man ja immer. Und ich glaube, weiß nicht, ob es das Beste ist, aber ich glaube, es kommen noch ein paar gute Sachen. Würde ich hoffen. Und,
Und du hast ja gerade ein Buch geschrieben.
Ganz genau, ja. Ich habe noch mal ein bisschen, ein Boxbuch musste noch mal sein. Ich habe schon mal eins über Max Schmeling geschrieben und über die großen Boxstars. Das ist auch, glaube ich, 98 erschienen, also alles schon ein bisschen her. Hier gab es eine Reihe aus dem Meyer und Meyer Verlag, also Sportart, alles, was man wissen muss. Es gab kein Boxbuch, da dachte ich, das muss man ändern. Genau, und jetzt ist es gerade im April erschienen, Boxen, alles, was man wissen muss. Kleines Büchlein, aber hat eine Menge Spaß gemacht, einfach mal ein bisschen die Sachen so zusammenzustellen. Es ist halt im Boxen immer die Schwierigkeit, das habe ich vorhin als Kommentator ja auch erwähnt, die Informationen wirklich zu kriegen. Im Fußball kann ich sagen, ich lese, ist keine Werbung jetzt, aber Kicker oder so, weiß ich, ich habe eine Zeitung, auf die ich mich verlassen kann. Im Boxen ist diese Informationsbeschaffung schwieriger zum Teil. Also es ist wirklich so, dass man gucken muss, welcher Quelle kann man wirklich vertrauen, welcher nicht. So, und deswegen ist das irgendwie schön, das alles mal so komprimiert zu haben, in Buchform. Ja, ich bin großer Buchfan auch. Das ist wirklich ein Hobby noch, da viel zu lesen und viel zu, einfach eine schöne Bücherwand, wo ich dann immer denke, das muss ich jetzt alles nochmal neu umsortieren, in welcher Reihenfolge man, jeder Schwergewichtsweltmeister hat ja ein Buch gemacht, die wollte ich mir dann alle mal hinstellen. Sowas in der Art, viele Boxbücher. Aber genau, jetzt kommt das noch dazu und vielleicht liest es ja der eine oder andere oder kauft es vielleicht sogar. Mal schauen.
Schön. Mir hat es richtig Freude gemacht, mit dir zu reden, da ganz unverblümt bei einer Tasse Kaffee hier in Kitzbühel. Und was mir so mein Eindruck ist, warum du so gut bist bei dem, was du tust, ist, du hast wirklich Demut, wie du es verwendet hast, gerade das Wort, oder benutzt hast, Demut zum Sportler auch, Respekt vom Sportler, und du fühlst dich da ein, weil es dein Traum ist. Und ich glaube, wenn wir alle unseren Traum leben, dann haben wir schon mal gewonnen, weil dann wird es wirklich eine wunderbare Welt oder ist eine wunderbare Welt. Und an sich selbst glauben und voranzugehen, das ist, glaube ich, der Grundsatz, den wir so mitnehmen können vom heutigen Gespräch.
Absolut, unterschreibe ich sofort. Sage auch vielen, vielen Dank. Schöner Ort hier, also Kitzbühel Country Club, absolut die Reise wert. Ich hoffe, dass man hier nochmal häufiger herkommen kann. Und ja, ansonsten, genau, viel Spaß auch weiterhin und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wir sehen uns wahrscheinlich im Ring oder vorm Ring. Ne? Im Ring wahrscheinlich weniger, aber im Ring weniger. Wer weiß,
wer weiß. Für ein Foto, wenn man mal reinklettern darf, ist schon schön.
Alles Gute.
Sei bereit, wirklich deine Meisterschaft anzunehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne in deinem Netzwerk, darüber freue ich mich. Sei mutig, glaube an dich, geh deinen nächsten Schritt und lebe von Herzen deine Meisterschaft.